Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Christoph Schäfer, guten Morgen. Auch Frankreich debattiert darüber, wie mit Rassismus umgehen. Auf den Straßen und im Regierungskabinett. Gleich mehr dazu. Außerdem, der portugiesische Finanzminister Mario Centeno tritt zurück und räumt damit auch den Vorsitz der Eurogruppe. Und in Weißrussland wollen bei der nächsten Präsidentschaftswahl mehrere unabhängige Kandidaten, Staatschef Alexander Lukaschenko, gegen ihn antreten. Auch in Frankreich gedenken Menschen auf Demonstrationen dem durch Polizeigewalt umgekommenen schwarzen US-Amerikaner George Floyd. Dabei solidarisieren sie sich mit Demonstrierenden in den USA und protestieren gleichzeitig gegen Rassismus und Polizeigewalt in Frankreich. Präsident Emmanuel Macron hat kürzlich in einer Kabinettssitzung klargestellt, dass es sich bei Rassismus um eine Krankheit handle, die die gesamte Gesellschaft betreffe. Und sein Innenminister Christophe Castaner kündigt an, stärker gegen Rassismus in der Polizei vorgehen zu wollen. Außerdem sollen Einsatzkräfte einen umstrittenen Würgegriff bei Festnahmen nicht mehr anwenden. Dieser Plan von Castaner hat nun zu einem Treffen zwischen ihm und Vertretern von Polizeigewerkschaften geführt. Jürgen König in Paris. Dieses Treffen hat deutlich zutage gebracht, die Stimmung zwischen Innenminister und Polizei, die ist deutlich angespannt.
Ja, gestern Abend konnte man den Eindruck gewinnen, dass sich da etwas dramatisch zuspitzt. Polizeigewerkschafter hatten den ganzen Nachmittag mit Innenminister Castaner gesprochen. Danach sagten führende Gewerkschaftsvertreter, die Polizei fühle sich vom Minister nicht mehr unterstützt. Sie würde von ihm in die Wüste geschickt. Die Worte des Ministers hätten wie eine tickende Zeitbombe geklungen. Proteste seien die einzig mögliche Antwort. Schon heute wird es Kundgebungen vor Polizeistationen geben, am Wochenende vermutlich auch.
Polizeigewerkschaften stellen sich gegen Castaner. Sie wehren sich gegen den Rassismusvorwurf. Was ist an diesem dran?
Na, das ist nicht so einfach zu beantworten. Polizeigewalt ist seit Jahren ein Dauerthema in Frankreich, oft verbunden mit dem Rassismusvorwurf. Wo in den Vorstädten der Metropolen überwiegend Einwanderer der dritten, vierten Generation leben, da kam es bei Festnahmen und Polizeiverhören immer wieder zu Verletzungen von Verdächtigen bis hin zu Todesfällen, deren Untersuchungen ausgesprochen selten zur Verurteilung von Polizisten geführt haben. Der Vorwurf des Racial Profiling, also wonach Polizisten Kontrollen vor allem bei Menschen durchführen, die sie allein wegen ihrer Hautfarbe schon für verdächtig halten, dieser Vorwurf wird in Frankreich immer wieder erhoben. Es gibt aktuell Berichte, wonach ein Polizist einem Jugendlichen ins Gesicht getreten haben soll. Das wird untersucht. Bei der Polizei heißt es, wenn, seien das Einzelfälle. Der Polizeipräfekt von Paris, Frédéric Vaux, schrieb in einem öffentlichen Brief, die französische Polizei ist nicht rassistisch. Jetzt wurde Anfang der Woche eine überwiegend von Polizisten besuchte Facebook-Gruppe mit rassistischen Thesen aufgedeckt. Auch das wird untersucht. Also es ist ein zwiespältiges Bild, was auch zu dem Thema gehört. Die Gewalt gegen Polizisten hat in den letzten Jahren erschreckende Ausmaße angenommen, etwa bei Ausschreitungen im Rahmen von Demonstrationen zum Beispiel. Oder jetzt gerade liest man in Paris an Hauswänden immer wieder Sprüche wie »Einen Polizisten töten heißt Leben retten«. Also das ist schon grundlegend eine sehr aufgeheizte Atmosphäre.
Kommen wir auf den Plan von Herrn Castaner zurück. Gibt es Stimmen in den Reihen der Polizei, die dieses Vorhaben vom Innenminister gut finden?
Ja, schon. Generell ist man natürlich dafür, gegen Rassismus vorzugehen. Aber zwei Punkte stößen allenthalben auf entschiedenen Widerspruch. Dass jeder Polizist vom Dienst suspendiert werden soll, der des Rassismus auch nur verdächtigt wird. Damit, so heißt es überwiegend, könne die gesamte Polizei einem Generalverdacht ausgesetzt werden. Und dieses Verbot des Würgegriffs, das Sie schon angesprochen haben. Diese Methode, heißt es hier, sei bei gewalttätigen Verdächtigen oft der einzige Weg der Festnahme. Sie abzuschaffen bedeute eine wörtlich Abrüstung gegenüber gefährlichen Personen. Wenn es bei dem Verbot bleibt, das hat gestern der Gewerkschafter Yves Lefebvre ganz klar gesagt, dann, so wörtlich, stellen wir unsere Arbeit ein. Die Polizisten nehmen dann einfach keine Festnahmen mehr vor. Also auch das zeigt, wie groß die Wut bei der Polizei ist, wie groß die Anspannung auch ist.
In dem Zusammenhang müssen wir auch eines erwähnen. Also neben George Floyd beschäftigen die französische Öffentlichkeit seit mehreren Jahren Ermittlungen um den Tod des jungen schwarzen Franzosen Adama Traoré.
Ja, Ein 24-jähriger Schwarzer war das aus der Pariser Vorstadt Beaumont-sur-Oise. Er hatte 2016 Widerstand gegen die Festnahme seines Bruders geleistet, war dann selber festgenommen worden und ist in Polizeigewahrsam gestorben. Es gab eine offizielle Untersuchung, danach waren verschiedene Vorerkrankungen und erheblicher Drogenkonsum für Traorés Tod verantwortlich. Eine Untersuchung, die Familie in Auftrag gab, kam zu dem Ergebnis, der junge Mann sei erstickt, weil er von einem oder mehreren Polizisten auf dem Bauch liegend auf den Boden gedrückt wurde. Also ganz ähnlich wie bei George Floyd in den USA. In den Demonstrationen wird jetzt auch immer ganz eindeutig diese Parallele gezogen. George Floyd, Adama Traoré.
Also die französische Öffentlichkeit ist sehr sensibilisiert für die Rassismusdebatte in dem Land. Herr König, was wir in der deutschen Rassismusdebatte derzeit beobachten, ist die Forderung, den Begriff Rasse aus Artikel 3 im Grundgesetz zu streichen. Der Begriff wurde aus der französischen Verfassung bereits entfernt, richtig?
Ja, im Juli 2018 schon. Da hat die Nationalversammlung einstimmig beschlossen, allerdings nahmen nur 119 Abgeordnete an der Sitzung teil. Aber sie haben beschlossen, diesen Begriff Rasse aus der Verfassung zu streichen. Bis dahin hatte es geheißen, Frankreich garantiere, Zitat, allen Bürgern die Gleichheit vor dem Gesetz, unabhängig von ihrer Herkunft, Rasse oder Religion. Nun heißt es, Zitat, unabhängig von ihrem Geschlecht, ihrer Herkunft oder Religion. Hineingeschrieben hatte man diesen Begriff übrigens 1946, also diesen Rassebegriff, um damals den Rassentheorien der Nazis ausdrücklich etwas entgegenzusetzen. Aber dieser Zusammenhang geriet dann, so in der allgemeinen Wahrnehmung, immer mehr in Vergessenheit. Schon Vorgängerpräsident François Hollande wollte den Begriff abschaffen, aber für eine Verfassungsänderung waren seine Mehrheiten in den verschiedenen Kammern zu schwach. Bei Macron war das anders. Er hat dann diesen Begriff tatsächlich, also hat die Verfassung geändert und der Begriff wurde gestrichen.
Sagt unser Korrespondent in Paris, Jürgen König, zur Rassismusdebatte in Frankreich. Besten Dank. Ja. Mit einem 750 Milliarden Euro Programm soll Europas Wirtschaft wieder auf die Beine kommen. So lautet der Plan der EU-Kommission. Dabei gelte es aber nicht nur dem EU-Binnenmarkt zu helfen, auch der Schutz des Euros müsse mitgedacht werden. Das hat Mario Centeno, der Chef der Eurogruppe, betont, gestern bei einem Treffen der europäischen Finanzminister. Die EU-Länder dürften sich im Zuge der europäischen und nationalen Hilfen nicht voneinander abdriften und davon hängt Centeno zufolge die Zukunft der Eurozone auch ab. Wie die in Zukunft aussehen soll, das dürfte Centeno weder als portugiesischer Finanzminister noch als Eurogruppenchef erfahren, denn kürzlich hat er bekannt gegeben, dass er von seinen politischen Ämtern zurücktreten wird. Die Details zu Mario Centeno hat Thilo Wagner.
5,5 Jahre Finanzminister, 5 Haushalte und rund 2,5 Jahre Euro-Gruppenchef. Der noch bis Montag amtierende portugiesische Finanzminister Mario Centeno hat Anfang der Woche in einer Pressekonferenz in Lissabon eine kurze Bilanz gezogen. Centeno betonte, dass sich der Wechsel an der Spitze des Finanzministeriums in einer Atmosphäre von großer Gelassenheit und Kontinuität vollziehe. Ein Blick in die Statistikbücher genügt, um zu erkennen, mit Centeno im Amt erreichte das Land vergangenes Jahr zum ersten Mal seit Beginn seiner Demokratie in den 1970er Jahren einen Haushaltsüberschuss. Dieser Erfolg müsse den Portugiesen Mut geben für die Zeit nach der Corona-Pandemie, sagte Centeno kürzlich in einem Interview mit dem portugiesischen Fernsehsender RTP. Der Wirtschaftsaufschwung und die finanzielle Erholung Portugals sind eine Erfolgsgeschichte, die wir so in den vergangenen 4 Jahren in Europa nur einmal erlebt haben. Darauf können wir Portugiesen stolz sein. Und diesen Stolz sollten wir mit unserem angeborenen Optimismus verbinden, um die bevorstehenden Schwierigkeiten zu meistern. Von der Erfolgsgeschichte Portugals hat Mario Centeno jedoch auch selbst profitiert. Als er im Januar 2018 das Amt des Euro-Gruppenchefs antrat und zaghaft eine kleine Sitzungsglocke schüttelte, war er der breiten Öffentlichkeit in Europa kaum bekannt. Der promovierte Wirtschaftswissenschaftler hatte bis dahin seine Karriere vor allem hinter dem Schreibtisch in einer Bank verbracht. Den Einstieg in die Politik wagte Centeno zu einem Zeitpunkt, als Portugal noch unter den Folgen der Finanz- und Staatsschuldenkrise litt. Als er im Dezember 2015 Finanzminister wurde, nahm der Arbeitsmarktexperte Gehalts- und Rentenkürzungen aus den Krisenjahren zurück und hob den Mindestlohn deutlich an. Gleichzeitig setzte Centeno jedoch auf einen Sparkurs, der in der Öffentlichkeit zwar weniger wahrgenommen wurde, aber dennoch dazu führte, dass die öffentlichen Investitionen auf einen historischen Tiefstand fielen. Darunter litten vor allem das Gesundheitssystem und die öffentlichen Verkehrsbetriebe. Der wirtschaftliche Erfolg schien ihm jedoch recht zu geben. Portugal profitierte vor der Corona-Pandemie von einem Tourismusboom, mehr Exporten und einer sinkenden Arbeitslosigkeit. Die Ratingagenturen bewerten portugiesische Staatsanleihen zudem nun wieder über dem Ramschniveau. Das brachte ihm jetzt auch lobende Worte des konservativen Staatspräsidenten Marcelo Rebelo de Sousa ein. Centeno hat einen Haushaltsüberschuss eingefahren und eine erfolgreiche Politik gemacht. Das sichert ihm einen Platz in den Geschichtsbüchern. Tatsächlich hinterlässt Centeno ein Land, das laut Expertenmeinung wesentlich besser auf die bevorstehende schwere Wirtschaftskrise vorbereitet ist. Und dafür hat er auch auf europäischer Bühne gesorgt. Sein ruhiges, sachliches Auftreten als Eurogruppenchef soll mit dazu beigetragen haben, dass sich die Euro-Finanzminister für ihre Länder auf einen 240 Milliarden Euro schweren Hilfskredit einigen konnten, um die Folgen der Corona-Krise zu bekämpfen. Trotz aller Leistungen, Centenos Rücktritt kommt für die portugiesische Öffentlichkeit nicht überraschend. Mitte Mai stand der Finanzminister nach einem Streit mit Regierungschef António Costa bereits vor dem Aus. Es ging um Millionenhilfen für die zwischenzeitlich verstaatlichte Privatbank Novo Banco. Seitdem gilt er als amtsmüde. Zudem wird Mário Centeno seit Monaten als heißer Anwärter für den Posten des portugiesischen Zentralbankchefs gehandelt, der Anfang Juli neu besetzt werden soll. Er selbst schweigt über Zukunftspläne. Seinen Sitz im portugiesischen Parlament wird er aber definitiv aufgeben.
Soweit Thilo Wagner aus Portugal. Für Centenos Nachfolger an der Spitze der Eurogruppe gibt es noch keine offiziellen Bewerbungen. Allerdings wird unter anderem die spanische Wirtschaftsministerin Nadia Calviño schon als aussichtsreiche Kandidatin gehandelt. Klar ist hingegen, dass ein portugiesischer Staatsminister und enger Vertrauter von Mário Centeno künftig das Finanzministerium in Lissabon führen wird. Und mit der portugiesischen Hauptstadt geht es jetzt weiter, denn die EU-Kommission hat die Stadt in diesem Jahr zur grünen Hauptstadt Europas erklärt. Ausgerechnet Lissabon spotten manche mit Blick auf den gewohnt dichten Verkehr, das neue Kreuzfahrtterminal und den geplanten Flughafen. Aber der Lissabonner Stadtrat Miguel Gaspar beschwichtigt.
Wir wissen, dass Lissabon nicht Europas Umwelthauptstadt geworden ist, weil wir die besten Richtwerte vorlegen konnten. Diese Auszeichnung ist für uns nicht ein Pokal, mit dem wir uns schmücken können, weil wir das Ziel erreicht haben. Für uns ist es eher ein neuer Beginn und eine Möglichkeit, Stadt und Gesellschaft für den Wandel zu mobilisieren.
Aber lässt sich die Gesellschaft mobilisieren, wenn die Corona-Pandemie sich vor ganz andere, vor wirtschaftliche Herausforderungen stellt? Und wie nachhaltig ist überhaupt der grüne Umbau Lissabons? Antworten darauf hören Sie in Klimaschutz vor der Haustür. Lissabon will grüner werden. Unser Thema in Gesichter Europas. Morgen ab 11.05 Uhr hier im Deutschlandfunk. Corona-Pandemie hat auch Weißrussland weiter fest im Griff. Präsident Alexander Lukaschenko inszeniert sich in seiner bald 26 Jahre langen Amtszeit zwar gerne als der Mann im Staat, als Krisenmanager unternimmt er derzeit allerdings wenig bis gar nichts gegen das Virus. Stattdessen alles wie gewohnt. Für den 9. August hat Lukaschenko die Präsidentschaftswahl anberaumt. Und zu dieser möchten ihm unabhängige Bewerberinnen und Bewerber trotz extrem hoher Hürden die Stirn bieten, Sabine Adler berichtet.
Wer gegen den herrschenden Präsidenten antreten will, muss 100.000 Unterschriften sammeln. Genauso viele wie in Russland, wohin Alexander Lukaschenko gern schaut. Nur dass dort rund 144 und nicht nur 9 Millionen Menschen leben. Seit dem 21. Mai und noch bis Ende kommender Woche sind 15 Herausforderer unterwegs und stoßen auf ein ungewohnt großes Interesse bei den Wahlberechtigten. Diese Minsker Bürgerin hier sagt, einen solchen Wahlkampf habe sie in ihrem Land noch nie erlebt.
Zum ersten Mal stellen sich die Leute auf der Straße in langen Schlangen an, damit sie sich in Unterschriftenlisten eintragen können. Auf den Plätzen sind Tische aufgestellt, an denen die Freiwilligen sitzen, die bei der Unterschriftensammlung helfen. Es sind riesige Schlangen, nicht nur in Minsk, auch in den Bezirksstädten und kleineren Orten. Für die Regierung sind das alles nicht genehmigte Aktionen. Ich glaube, wie sehr viele bei uns, dass die Art, wie die Regierung mit der Corona-Krise agiert, zu dieser großen Unzufriedenheit geführt hat. Der 65-jährige Präsident, der sich selbst gern Väterchen nennt, greift zu den bewährten Methoden, Gegner auszuschalten, die ihm gefährlich werden könnten. Im Mai wurde der bekannte Blogger Sergei Tichanowski für 15 Tage ins Gefängnis gesteckt, weil er bei einer Kundgebung in Grodno angeblich Einsatzkräfte verletzt haben soll. Laut Augenzeugen ein aus der Luft gegriffener Vorwurf. Gestern wurde in der weißrussischen Hauptstadt Minsk das Büro von Viktor Babarika durchsucht. Babarika gilt als Schwergewicht und chancenreichster Kandidat, denn er blickt auf eine 20-jährige Verwaltungserfahrung zurück als Chef der Belgazprom Bank.
Дорогие друзья, сегодня начали происходить действия, которые показывают с полной ясностью.
Liebe Freunde, heute ist etwas geschehen, was mit aller Klarheit zeigt, dass der jetzigen Regierung jedes Mittel recht ist, um ehrliche Wahlen in diesem Land nicht zuzulassen.
In 25 Jahren Regentschaft hat Lukaschenko noch jede Wahl manipulieren lassen. Den Kandidaten, die jetzt für die Unterschriftensammlungen unterwegs sind, wirft er unerlaubte Aktionen vor.
Wir wissen, dass alles einem lange vorher ausgedachten Szenarium folgt. Das sind nicht sie selbst, sondern ein Geldgeber. Sie erfüllen nur seine Aufträge. Diese Gruppen missbrauchen das Demonstrationsrecht und destabilisieren die Lage.
Viktor Babarika gibt sich entschlossen, ruft die anderen Lukaschenko-Herausforderer auf, sich ebenfalls nicht einschüchtern zu lassen.
Die einzig richtige Antwort ist die Fortsetzung unseres Kampfes. Denjenigen, die jetzt schon verfolgt, verhört und zu den Sicherheitsorganen vorgeladen werden, sage ich, habt keine Angst, die Wahrheit zu sagen. Verbreitet keine Lügen. Verratet nicht eure Leute. Die Leute in der Regierung machen einen großen Fehler, denn sie begreifen nicht, dass es das Weißrussland von früher, als sie das Volk wie eine Herde behandelt haben, nicht mehr gibt. Weißrussland ist aufgewacht. Das neue Weißrussland wird das alte Regime hinwegfegen.
Präsident Lukaschenko macht keine gute Figur in der Corona-Krise. Die Wähler nahmen ihm übel, dass er zunächst Wodka trinken, Sauna und Traktorfahren als Gegenmaßnahmen gegen die Krankheit empfahl. Das tat er später als Witz ab, doch die Regierung, die ein Hilfspaket für die Wirtschaft plante, hat er entlassen.
Meine Kollegin Sabine Adler hat für uns recherchiert. Damit endet Europa heute. Bis hierhin war Christoph Schäfer im Studio. Vielen Dank fürs Zuhören.